Hallo, hier ist Spargel auf dem Balkon. Ich bin Philipp.
Mein Name ist Konrad. Heute aufgetischt eine Folge Wortsalat, unser Format, in dem wir große Reden aufs Kleinste analysieren. Diesmal die Ausrufung der Republik durch Karl Liebknecht. Ja, Philipp, wie sind wir denn auf diesen Text gekommen?
Ich glaube, das ist ziemlich einfach, die Frage zu beantworten, weil wir haben schon die erste Ausrufung der Republik durchgenommen. Das war von Philipp Scheidemann, dem Namensvetter von mir, nur so nebenbei.
Der Weimarer
Und
Republik, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt.
ja, ich meine, das ist ja auch eine der bekanntesten Reden in Deutschland, diese von Philipp Scheidemann. Das Alte und Morsche ist zusammengebrochen, es lebe es Neues, es lebe die Republik. Und eine, die weniger bekannt ist, aber nicht weniger wichtig, ist die von Karl Liebknecht. Und ich meine, damit es vollständig ist, nehmen wir uns jetzt die Ausrufung der Räterepublik von Karl Liebknecht vor.
Genau, wir haben ja schon gesagt bei der ersten Folge, also bei der ersten Folge zu dem Thema, zu Philipp Scheidemann, dass wir unbedingt die zweite auch noch machen müssen. Und dieses Versprechen, wenn man so will, lösen wir jetzt ein. Ja, mein Vorgeschmack auf den Text bezieht sich auch ein bisschen auf die alte Folge. Und zwar heißt er diesmal Stil und Optimismus.
Hat der Stil vielleicht was mit Karl Liebknecht zu tun? Ich meine, was ist eigentlich mit Karl Liebknecht so los? Was hat er eigentlich sein Leben lang gemacht
Ja.
vor diesem Tag im November 1918?
Karl Liebknecht ist 1871 geboren. Zum Zeitpunkt der Rede war also ja, so 47 Jahre alt. Kommt ursprünglich aus Leipzig, hat aber dann in Berlin Rechtswissenschaften studiert und hat dann als Anwalt in einer eigenen Kanzlei gearbeitet und sich dort als politischer Anwalt, also er war dafür bekannt, dass er da sehr politische Urteile gefällt hat oder Ansichten gehabt hat, Positionen vertreten hat, gearbeitet. Er ist also, wenn man so will, auch wenn er jetzt da in der Sozialistischen Partei war, also er ist im Jahr 1900 Mitglied der SPD geworden und war dann auch in der Zweiten Internationalen sehr engagiert. Das ist auch eine sehr große linke Bewegung gewesen. Kein typischer Arbeiter, wenn man so will. Ja, er hatte dann auch in den folgenden Jahren ein paar Probleme, weil er sich sehr stark für den Antimilitarismus engagiert hat. Er hatte eine Anklage wegen Hochverrat im Laufen, wurde dann auch verurteilt zu 4 Jahren, war dann 2 Jahre auch wirklich gesessen und hat dann aber trotzdem am 9. November wurde freigelassen für den Spartakusbund, also das ist so der linke Flügel, kann man so sagen, aus der SPD,
Ja,
USPD, wie war das
ich
genau?
meine, ja, also das ist alles ziemlich kompliziert und so, aber der Spartakusbund war auf jeden Fall linker als die SPD. Es gab ja damals auch nicht viele Parteien, also die SPD ist ja auch die älteste Partei. Sein Vater, Karl Liebknecht, hat ja auch gehört zu den Gründern von der SPD.
Hm,
Und ich meine,
okay.
es ist ja auch irgendwie dann irgendwo logisch, dass er da so ein bisschen dann auch in die Fußstapfen tritt von seinem Vater.
Spannend. Hat er eben, an dem Tag hat der linke Flügel der SPD zur Versammlungen und Massendemonstrationen ausgerufen, vom Berliner Schloss aus die Freie Sozialistische Republik ausgerufen. Dafür kennt man ihn. Das war um 16 Uhr, also nach Philipp Scheidemann. Und
Beziehungsweise muss man, das ist auch ganz wichtig zu sagen, diese Rede war aber schon vorher geplant. Aber erstmal zu
merkt man auch.
gib weiter. Red du weiter.
Ja, das hat dann allerdings wegen fehlender Unterstützung vom Volk her nicht geklappt und konnte sich nicht durchsetzen. Er hat dann später die Kommunistische Partei Deutschlands gegründet, weswegen er dann auch sehr bekannt ist. Er wurde dann nach dem Januaraufstand zusammen mit Rosa Luxemburg erschossen. Im Auftrag von einem SPD da, wenn ich mich richtig erinnere. Aber jetzt habe ich schon ein paar Sachen gesagt. Jetzt hat man so vielleicht ein bisschen ersten Eindruck. Ich glaube, es wäre vielleicht nochmal gut, wenn man so eine grobe Einordnung, was in der Zeit eigentlich passiert ist, wie es zu der Rede eigentlich kam, nochmal wiederholen würde. Wir haben es ja schon in der Folge 2 besprochen. Aber kannst du da vielleicht auch einfach eine kleine Zusammenfassung nochmal geben?
Ja, klar. Also, das
Ja,
ist ja
klar.
1918. Der Erste Weltkrieg ist gerade vorbei. Der Waffenstillstand wurde unterzeichnet. Und um es jetzt ganz kurz zu fassen, Es muss eine neue Regierung gebildet werden. Die Monarchie ist zusammengebrochen, wie wir aus Philipp Scheidemanns Rede wissen. Und was passiert jetzt mit Deutschland? Wer
Da muss
soll
man auch
Deutschland
sagen, Max von Baden hat eigenmächtig die Abdankung des Kaisers am Morgen bekannt gegeben. Und der ist dann ins Exil geflogen.
eigenmächtig? Das ist so geil, das verstehe ich. Also, das ist etwas, worauf ich finde, ich nicht genügend. Dass man nicht genügend unterstreichen kann, er hat eigenmächtig den Kaiser abgesetzt. Also er ist eigentlich der Grund, warum der Kaiser kein Kaiser mehr ist. Aber gut, das nur
Und Max von
nebenbei.
Baden war der Reichskanzler damals, oder?
Genau, und danach hat er dieses Amt abgegeben an Friedrich Ebert, soweit ich weiß. Und wie gesagt, es muss jetzt eine Regierung gefunden werden. Aber was ist denn eigentlich jetzt eine Regierung? Wer wählt diese Regierung? Welche Befugnisse hat sie? Und so weiter. Das alles musste herausgefunden werden. Und Karl Liebknecht hat gesagt, ich habe da eine Idee. Wie wäre es mit einer Räterepublik? Und ganz kurz zusammengefasst, eine Räterepublik ist praktisch, man hat einen Rat von Arbeitern, von Soldaten in jeder Fabrik, von Soldaten dann sind es in den Kasernen. Und die beraten sich und wählen einen Vertreter. Und diese Vertreter von dieser ersten Stufe kommen auch zusammen, wählen wieder Vertreter und so weiter. Es ist so ein Pyramidensystem praktisch. Und oben steht dann eine Regierung von dann diese Räterepublik. Und so nebenbei, die Sowjetrepublik, Sowjet heißt ja Räte, also Sowjet sind dann die Räterepubliken praktisch. Also das kommt ja dann hier auch nochmal vor, die Russen in dieser Rede. Auf jeden Fall hat der Spartakusbund, wie du gesagt hast, diese Rede, diese
Der linke
Demonstration,
Zusammenschluss, genau.
diese Rede angekündigt und wer hat das erfahren? Philipp Scheidemann. Und der hat gesagt, wie wäre es, wenn ich zuerst eine Rede ausrufe? Und hat er auch gemacht. Und dann kam eben diese Rede. Und ich meine, jetzt wurden zwei verschiedene Republiken ausgerufen. Einmal die Räterepublik und die Demokratische Republik, wenn man so will. Und dann sind Sachen passiert. Und wie du gemeint hast, das Volk war jetzt nicht so dahinter, um eine Räterepublik zu finden. Deswegen gibt es eine andere Republik, eine demokratische Republik mit repräsentativer Demokratie. Und ja, aber da ist ja eine Idee dahinter. Und was genau diese Idee ist, können wir jetzt ja dann auch in der Rede lesen.
Genau. Ich möchte noch vorher kurz dir eine Frage stellen. Wir hatten ja vorher die Entwicklung, damit alles dazu gekommen ist. Erstmal war ja die Novemberrevolution und davor dieser Matrosenstreik, Matrosenaufstand.
Ja.
War das eine kommunistische Bewegung oder eine sozialistische? Also ist so gesehen Karl Liebknecht hier im Recht, wenn man von der Tradition her das jetzt betrachtet?
Ja, also ich meine, der Matrosenaufstand würde ich jetzt einschätzen, ist wirklich nur eine reine Protestbewegung. Also Bewegung ist jetzt vielleicht auch schon sehr groß gegriffen. Da haben einfach ein paar Soldaten gesagt, wie wäre es, wenn wir nicht sterben? Und da haben die Arbeiter in den Fabriken gesagt und auch die anderen Soldaten, wir haben keinen Bock mehr auf Krieg. Und ich meine, ich glaube, das ist so ein bisschen, woher kommt es? Und es kommt sicher von den Soldaten und von den Arbeitern, diese ja, Bewegung, den Krieg zu stoppen. Aber ich meine, Philipp Scheidemann ist ja auch SPD-Mitglied. Deswegen, er hat ja auch ein Recht darauf, diese, ich sag mal, Revolution, also sich darauf zu
Okay, das stimmt.
legitimieren. Und ich glaube, das ist wirklich, das ist eine Auslegungssache. Ich meine, die erste Regierung, ich glaube, der Nationalrat hieß der, da gab es drei SPDler, also MSPDler, Mehrheits-SPD und USPDler. Also wirklich 3 zu 3, also komplett ausgeglichen.
Ja.
Und dann sind die aber in den Wahlen komplett unterschiedliche Wahlergebnisse haben die eingefahren. Und deswegen, ja, das ist ein bisschen, ich würde sagen, sind beide im Recht, die Republik auszurufen. Vielleicht
Okay.
kriege ich ein bisschen weniger von der Demokratieseite her, von der, ja,
Weil es schon eine
von
lange
der Wahl.
Antwort. Ich wollte eigentlich nur das kurz einwerfen. Ja, ich glaube, wir können jetzt zum Hauptgericht übergehen und sagen, guten Appetit.
Guten Appetit.
Die Version, auf die wir uns hier beziehen, kommt aus der Vossischen Zeitung, der Nummer 576 der Vollständigkeit halber, ist am 10.11.1918 erschienen, also ein Tag nachdem diese Rede gehalten wurde. Und es gibt wieder mal, wie wir schon bei Scheidemann hatten, mehrere Versionen dieser Rede. Wir haben jetzt die hier ausgesucht, beziehungsweise du hast die ausgesucht. Gibt es einen Grund, warum du diese hier gewählt hast?
Nee, nicht wirklich. Ich glaube, das war die einfachste, die ich gefunden habe. Aber es ist auch so, dass die Vossische Zeitung, die hat auch Scheidemanns Rede abgedruckt. Daher kannte ich die auch. Und ich dachte, es ist einfach, ich meine, Zeitungsartikel sind dann schon, finde ich, eine gute. Ja, die werden ja nicht mehr verändert, nachdem sie gedruckt wurden, sozusagen. Aber ein Buch kann dann schon verändert werden, so wie Philipp Scheidemann das gemacht hat.
Paar Daten einfach noch vorab zur Vossischen Zeitung. Das ist die älteste Zeitung Berlins. Also die kommt aus dem 18. Jahrhundert oder hat da sind ihre Wurzeln. Und unter anderem hat Lessing dort mal gearbeitet oder mitgearbeitet oder veröffentlicht. Und
Interessant.
generell, so wenn man jetzt irgendwie überlegt, ob die voreingenommen sein könnte oder sowas, diese Zeitung vertritt generell die Position des liberalen Bürgertums. Also einfach, um das mal im Hinterkopf zu behalten.
Aber ich finde auch, man merkt nicht so krass den irgendein Bias oder so in dieser Zeitung. Aber gut, gehen
Das
wir
werden wir
erstmal.
sehen. Fang einfach mal
Das
an.
werden wir sehen. Ja, also die fängt, das ist ja ein Zeitungsartikel und da fängt es an, dass Karl Liebknecht sagt, der Tag der Revolution ist gekommen, ohne zu sagen, wen er anspricht. Das haben wir eigentlich ganz anders von Reden, kennen wir das.
Das stimmt.
Und da bezieht er sich dann auch gleich auf da, wo sie sind, auf den Platz. Sie sind ja, wie du gesagt hast, vor dem Stadtschloss in Berlin. Und ich finde, das ist irgendwie richtig krass, wenn man, jetzt kann man sich jemand, der es jetzt liest, richtig gut vorstellen. Ich meine, wenn man jetzt das Schloss in Berlin im Kopf hat, und ich glaube, das hatten die schon, weil da hat der Kaiser drin gelebt, jetzt nicht mehr, weil er ist geflohen. Aber das ist schon krass. Ich meine, wenn man jetzt an Karl Liebknecht, an Philipp Scheidemanns Rede denkt, das ist einfach, der sagt einfach nur ein bisschen so generelle Sachen. Aber hier bezieht er sich wirklich auf diesen Ort. Und dann kommt auch gleich der Satz: In dieser Stunde proklamieren wir die Freie Sozialistische Republik. Also, da kommt er echt direkt zur Sache. Also, das ist schon sehr schnell auch so eine klares ja, Statement. Und ich fand dann auch noch schön, da hat er so ein bisschen eine Symbolik mitgenommen, nämlich die rote Fahne, also rot ist ja die typische Farbe von den Sozialisten. Und er sagt dann praktisch da oben, wo die Kaiserstandarte, also Standarte ist praktisch so eine Art Flagge oder Fahne, da wo der Kaiser war, werden wir die Sozialisten sein, weil dort dann die rote Fahne sein wird. Und dazu, das wird ja auch dann später noch aufgegriffen, diese Symbolik.
Ja, dazu noch zwei Anmerkungen. Zum einen wird ja erwähnt, wir haben den Frieden erzwungen. Der Friede ist in diesem Augenblick geschlossen. Ich glaube, wir hatten es letztes Mal, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber die Friedenserklärung war ja damals noch nicht unterzeichnet, der Versailler Vertrag.
Nee, nee, nee. Das ist ganz wichtig. Der Versailler Vertrag wurde 1919 unterschrieben. Und
Genau.
das war ja wirklich, ja, da wurde verhandelt und alles Mögliche. Hier ist nur ein Waffenstillstandsabkommen
Genau.
unterzeichnet
Und
worden in dem
deswegen ist es
ganz.
ja eine sehr große Aussage zu sagen, der Frieden ist in diesem Augenblick geschlossen.
Nein, das sagt aber, wird es wieder nicht gesagt. Wir haben den Frieden erzwungen.
Ja, und dann der nächste Satz ist, der Frieden ist in diesem Augenblick erschlossen.
Oh, ja, das stimmt. Aber ist ja, der Friede ist ja praktisch, also de facto ist er geschlossen. Deutschland hat keine Kapazitäten mehr zu kämpfen. Es wären, also ja, das ist richtig.
Perfekt. Also das ist, glaube ich, noch eine wichtige Anmerkung, die ich noch dazu sagen wollte. Zum anderen der Bezug zu Russland. Also wir haben ja hier, wo ist es?
Wir
Wir
grüßen
grüßen
unsere
unsere
Russen.
russischen Brüder, die vor 4 Tagen schmählich davongejagt worden sind. Also da haben wir schon den ersten Bezug zu der Weltrevolution, wie man sich damals im sozialistischen Sinne die neue Ordnung der Welt vorgestellt hat, die er dann Stalin dann mit dieser Tradition gebrochen hat. Also da haben wir einmal dann diesen Bezug, da ist jetzt schon, das erste klingt jetzt erstmal recht allgemein, da habe ich mir auch gedacht, er geht von der Vergangenheit über die Zukunft zu Gegenwart, oder eigentlich von der Gegenwart über die Vergangenheit zur Zukunft. Also er beginnt mit, der Tag der Revolution ist gekommen, also Gegenwart, und dann geht er zu den Hohenzollern, in die Vergangenheit und dann die Zukunft, wo dann da die rote Fahne gehisst wird auf den Ruinen, wenn man so will, des alten Schlosses. Genau. Ist auch gleich mir aufgefallen, das ist sehr gut, wenn man so will, sehr stilvoll und auf jeden Fall überlegt und nicht improvisiert. Im Gegensatz zu der Rede vom Scheidemann, was man vielleicht vermuten könnte. Ja, der nächste Abschnitt, der hier in dieser Zeitung abgedruckt ist, beschreibt so ein bisschen, ja, was im Anschluss passiert. Da wird nicht direkt mit der Rede weitergemacht, sondern es wird beschrieben, Liebknecht wird von der Schlosswache ins Schloss mit dem Auto reingelassen. Da dachte ich mir erstmal, okay, interessant. Das heißt, den ersten Abschnitt hat er also vor dem Schloss gesagt.
Mhm. Ja.
Weil es ja sehr, sehr große Worte sind und dann sagt er die nur unten. Klingt interessant, ist aber insgesamt schon sehr theatralisch, wenn er jetzt dann mit dem Auto, mit dem Automobil, ins Schloss reinfährt und dann auf dem Balkon oben erscheint und von dort jetzt seine Rede weiter hält, es wird auch gesagt, die Menge begrüßt ihn stürmisch, die Soldaten erscheinen ohne Waffen und Gepäck, also hier legen sie den alten Ballast auch ab, wenn man so will, und
ja. Ich meine, die Sozialisten sind ja an sich auch eher Antikriegsparteien, oder?
Ja.
Und deswegen passt das ja auch und auch komplett irgendwie. Die lassen ihn einfach rein. Also der fragt, also es wird ja hier nicht gesagt, ob er rein will, sondern die lassen ihn einfach rein. Das finde ich auch irgendwie interessant. Und ja. Vor allem auch die Schlosswachen, das sind die den Kaiser bewacht haben. Das sind, würde ich schätzen, diejenigen, die vielleicht am ehesten für den Kaiser noch sind. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht sind sie auch nur abgestellt worden. Ja, die für den
eventuell gestorben wären.
Ja, ja. Ich meine, es sind genügend Leute im Krieg für den Kaiser gestorben, wenn man so will, aber gut, weiter mit dem nächsten Abschnitt.
Ich habe jetzt auch schon gesagt, dass das sehr theatralisch wirkt, also wie da beschrieben wird, wie er da jetzt ins Schloss reinfährt. Es hat aber auch den Effekt, dass man so ein bisschen denkt, so, okay, das ist einer von uns, das ist ein Mann aus dem Volk. Der kommt nicht aus dem Schloss oder der redet nicht vom Schloss aus zu uns, sondern der kommt aus unserer Menge und geht jetzt ins Schloss, wird ins Schloss reingelassen. So.
Ja, ja. So ein bisschen vielleicht demokratisch, einer aus dem Volk für das Volk.
Ich würde nicht demokratisch sagen, sondern eben sozialistisch.
Ja, okay. Ja gut, aber jetzt fängt eigentlich die richtige Rede erst an, weil... Genau.
Jetzt werden wir angesprochen.
Jetzt werden wir angesprochen. Parteigenossen, begann Liebknecht. Der Tag der Freiheit ist angebrochen. Also hier wird auch wieder gleich gesagt, ja, wir waren vorher nicht frei, wir waren eingesperrt. Und wird dann da auch wieder... Das ist auch wieder eigentlich... dieses Thema mit, wir sagen, was jetzt passiert, und jetzt geht er zur Geschichte, vor 70 Jahren, sagt er, der Friedrich Wilhelm IV., das ist so um die 1840er Jahre rum, meinte er da jetzt, und was ist denn da 1840 ungefähr passiert, Konrad?
War da schon die erste, also
48?
Vormärzmäßig so?
Ja, genau, 48, die Märzrevolution in Deutschland. Und um das ganz kurz zu fassen, Märzrevolution, die Monarchen mussten Zugeständnisse machen, haben sie auch gemacht. Aber dann zum Beispiel Friedrich Wilhelm IV. Hat gesagt, nee, wie wäre es, wenn ich doch alle eher umbringe? Und dann habe ich meine Ruhe, hat er dann auch gemacht. Und das ist das, was er dann hier sagt mit den blutüberströmten Leichen, ne? Leichen. Und dann geht er hier dann weiter und sagt, was wir jetzt hier haben, ist ein anderer Zug, wohl auch, also hier steht Geister der Millionen, die sind ja dann auch tot, Und dann sagt er auch, die heilige Sache des Proletariats, das ist sehr, sehr heftig. Ich meine, man muss sehen, Deutschland war ja da auch eine sehr, sehr religiöse Nation zu dem Zeitpunkt noch. Dass er dann sagt, ja, unsere politische Ideologie ist gleichbedeutend oder genauso wichtig wie jede kirchliche Ideologie, finde ich schon sehr stark. Also es ist ein starkes Wording auf jeden Fall. Aber dann sagt er erst, also er sagt erst die Opfer des Proletariats, die dafür gestorben sind, und dann sagt er erst zum Weltkrieg. Ich hätte mir gedacht, dass er, weil der Weltkrieg ist ja ein bisschen präsenter, ein bisschen, ja, das ist der Grund, warum er überhaupt da reden darf, sozusagen, oder kann, dass er das eben gleich sagt. Andererseits ist es dann auch so, erst die Sozialisten, die ihm ja, keine Ahnung, vielleicht näher am Herz sind als das gesamte Volk, das dann vom Weltkrieg ja, beeinflusst wurde oder so.
Vielleicht ist ihm auch, also vielleicht sind es für ihn auch Synonyme, also dass er sagt, die ARD-Soldaten, die da gestorben sind, das waren hauptsächlich sowieso Proletarier.
Ja, stimmt. Klar, das ist auch so. Klar, ja.
Weiter im Text.
Obwohl, aber ich meine, da steht, und Abermillionen von Blutopfern des Weltkrieges ziehen ihnen nach. Also es ist schon eher so, dass er sagt, wir haben erstmal die Opfer, die das Proletariats gehabt hat oder des Volkes.
Ja.
Dann kommen erst die Soldaten, oder?
Ja,
Ja.
ja.
Aber ich finde, das ist schon sehr, sehr negativ. Aber gut, dass dann danach ein bisschen eine positivere Stimmung angestimmt wird, nämlich dann sagt er nämlich, hier ist dann eine unübersehbare Menge, die jetzt der neuen Freiheit huldigen will. Auch wieder so sakrale Wörter.
Stimmt, ja. Huldigen. Genau, und wie es jetzt weitergeht, ist eine, wenn man so will, erneute Ausrufung der Republik, diesmal allerdings, wenn man so will, für die Parteigenossen. Also Parteigenossen, ich proklamiere die Freie Sozialistische Republik Deutschland. Also
Die
ist auch
alle
gut, dass sie
Stämme
zweimal
umfassen
tun.
soll. Die alle Stämme umfassen soll. Und Stämme finde ich ja auch irgendwie interessant, dass er sagt, nicht irgendwie Bundesländer oder.
Genau,
Gab es
also
damals noch nicht, aber.
wenn wir jetzt im ersten Teil der eigentlich ziemlich neutral hatten, jetzt mal von den russischen Freunden absieht, dann ist jetzt hier schon deutlicher
Deutlicher
Bezug
Bezug.
oder wird deutlich erwähnt, ja, jetzt ist der Kapitalismus vorbei, jetzt beginnt eine neue Zeit, in der jeder Arbeiter seinen ehrlichen Lohn bekommt für die Arbeit, die er geleistet hat. Der Kapitalismus hat Europa in Leichenfeld verwandelt, also der Kapitalismus wird für den Ersten Weltkrieg verantwortlich gemacht. Und jetzt hier nochmal, ich habe im ersten Absatz schon auf die russischen Freunde hingewiesen. Hier werden jetzt nochmal aufgegriffen. Die wurden vor 4 Tagen verjagt und die haben da irgendwie vorher noch einen Pakt geschlossen, die kommunistischen Deutschen und die russischen Delegation da, dass die in einem Monat genau das Gleiche schaffen sollen wie die, sonst können die nicht mehr auf deren Unterstützung zählen. Und jetzt wird hier gesagt, die haben jetzt nicht mal einen Monat, sondern eben nur 4 Tage gebraucht, um hier eine sozialistische Revolution auf die Beine zu stellen. Und indirekt sagt er damit auch, dass sie auf die Unterstützung von denen zählen können, oder?
Ja. Also auch sehr, ich glaube, das passt dann auch sehr gut zum nächsten Abschnitt, der sagt, ja, schau mal, wie gut wir das alles gemacht haben. Und jetzt kommt dann der nächste Abschnitt, das Aber praktisch, wo er sagt, ja, wir haben jetzt sehr viel geschafft, aber wir müssen jetzt noch ganz viel machen. Wir müssen alle Kräfte anspannen, sagt er hier. Also, das ist noch nicht das Ende des Weges, es ist der Anfang des Weges. Und
Da möchte ich noch kurz sagen, zu dem Text, den wir jetzt vorhin, zu dem Abschnitt, den wir jetzt vorhin gemacht haben, da wirkt das ja siegessicher. Und das, was du jetzt gesagt hast, da sagt er, also, wir haben es im Prinzip gesagt, oben, wir haben es geschafft. Und da sagt er jetzt, ah, noch nicht ganz.
ja. Und das hat mich auch wieder daran erinnert, wie was Scheidemann gesagt hat, so, ja, wie geil, wie dass wir jetzt keine Monarchie haben, aber wir müssen noch ganz viel machen. Hier auch staatliche Ordnung, ich glaube, das hatten wir auch bei Scheidemann. Und Frieden, weiß jetzt gar nicht, ob das da war.
Doch, doch.
Und dann am Ende dann auch noch diese Weltrevolution, die dann ein Teil, Deutschland ist dann ein Teil davon. Ja.
Ja, genau.
Ja, und hier, was er sagt, was gemacht werden soll, ist, eine Räte müssen etabliert werden, dadurch dann die proletarische Regierung, ein Frieden und dann internationale Zusammenarbeit. Das sind die Punkte, die er hier anspricht, was noch zu erledigen ist.
Ja, und um das erledigt zu bekommen, wird jetzt im nächsten Abschnitt der Rede ein Schwur abgelegt, und zwar ein Schwur auf die Republik und die Weltrevolution. Da wird dann auch geschrieben, alle heben die Hände, alle Hände erheben sich und Rufe ertönen, hoch die Republik. Und nachdem das vorüber ist, wird dann auch eine rote Fahne gehisst. Nicht, ich bin ein bisschen voraus. Ein Soldat, der neben Liebknecht steht, schwenkt eine rote Fahne und er ruft: Hochlebe Ihr erster Präsident Liebknecht. Was hast du dir dazu gedacht?
Das ist mir gerade eingefallen. Sagte der Ballhausschwur etwas?
Mhm.
Ja.
Ich kann dir jetzt nicht aus dem Stegreif sagen,
Ja,
was du
dann mache ich
meinst,
das
aber kenne
einfach.
ich.
Ist während der Französischen Revolution waren die ganzen
Ah,
Leute im
okay.
Ballhaus und haben gesagt, wir gehen nicht aus diesem Haus heraus, bis wir eine, ich glaube, es war eine Verfassung, erarbeitet haben, und das haben sie sich geschworen. Ich bin am Überlegen, ob das nicht irgendwie ja in die gleichen Fußstapfen treten soll. Weil es ist ja auch ein Schwur, es ist auch eine Revolution. Deswegen, ist auch, ja, deswegen.
Und was hast du dir zu dem Hochlebe erster Präsident Liebknecht gedacht? Ich dachte mir erstmal, okay.
Das
interessant, dass das
könnte.
jetzt von einem Soldat von der Schlosswache wahrscheinlich gesagt wird.
Ja, ich meine, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das gestellt ist. dass er gesagt hat, yo, hier, sag mal, ob dass ich Präsident werden soll.
Hab für ein Fuffi.
genau. Ja, kann sein, kann nicht sein. Ich meine, ich finde es dann auch irgendwie cool, dass Liebknecht sagt, so weit sind wir noch nicht. Ob Präsident oder nicht, wir müssen alle zusammenstehen, und das Ideal der Republik zu verwirklichen. Hoch die Freiheit und das Glück und der Frieden. Ich meine, das ist, finde ich, auch ein starker, ja, starker Satz, wo es dann auch, also sowas, wenn das Politiker sagen, gibt es mir immer ein bisschen Hoffnung in die Demokratie, wenn sie sich auf die demokratischen Grundrechte beziehen.
Die es ja da nicht sind.
Noch
Also,
gibt, die es noch nicht gibt.
ja. Also, die er eigentlich nicht verwirklichen will. So.
Ja.
Am
Aber ich
Ende
meine,
noch, am Ende
Freiheit,
noch ein
Glück,
Satz.
Frieden.
Also, es wird, also ein Satz hier im Ding, ich lese ja vor. Bald darauf wurde an dem Mast der Kaiserstandarte die rote Fahne gehisst.
Also das, was am Anfang schon gesagt wurde.
Genau, das wollte ich sagen. Also, am Anfang wurde das proklamiert und es wurde sofort umgesetzt. Also so ein Zeichen von, da haben wir es noch erzählt und wir reden aber nicht nur, sondern wir tun auch. Gut, es ist jetzt nur ein symbolischer Akt, aber hat eine Wirkung, würde ich sagen.
Ja, voll.
Ja, und so insgesamt, hab ich dich vorhin unterbrochen, wolltest du da nicht noch was
Nee.
sagen? Okay, so insgesamt würde ich sagen, wirkt es auf jeden Fall ziemlich durchdacht, fast schon ein bisschen geschönt. Also du hast vorhin gemeint, auf dich wirkt der Text sehr objektiv. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Also manche Sachen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob die jetzt wirklich so, also könnte durchaus sein. Ich will da niemandem was unterstellen. Wie gesagt, die Zeitung hat normalerweise die Position des liberalen Bürgertums, aber es wirkt teilweise ein bisschen zu schön, finde ich.
Ja, nee, was ich damit meinte, ist eher, dass nicht, dass wir haben hier recht wenige, wir haben eigentlich nur einen Einschub, der redaktionell gemacht wurde, wo erklärt wird, ja, der geht jetzt ins Schloss rein und dann und so weiter. Aber ansonsten ist es nur seine Rede. Und was die Rede an sich betrifft, keine Ahnung. Also, das ist das, was er sagt, da kann ich jetzt. Das finde ich ein bisschen schwierig zu sagen,
Man
ob
muss
er das
sich halt im
wirklich gesagt hat
Hinterkopf
oder nicht.
behalten, dass es mehrere Versionen der Reden gibt.
Genau, und da müsste man anschauen, was er dann gesagt hat. Aber was ich meine, ist eher so, was sie dazu geschrieben haben, dazu gedichtet haben zu
Ja,
seiner Rede,
okay.
finde ich recht neutral gesagt. Das ist jetzt nicht irgendwie, ja,
Das stimmt,
also,
das stimmt.
ja. Ich meine, bald darauf wurde am dem Mast der Kaiserstandarte die rote Fahne gehisst, finde ich sehr neutral. Das
Das
finde ich
stimmt,
eine sehr
das stimmt.
neutrale Berichterstattung.
Ja, andererseits werden halt vielleicht auch manche Sachen weggelassen, die
Ja,
vielleicht.
klar, aber das wissen wir ja auch nicht,
Das
was
wissen wir nicht,
weggelassen
genau.
wurde.
Vielleicht ist es ja sogar auch schon sehr runtergedampft. Es kann ja sein, dass es dort
Ja.
viel triumphaler zugegangen ist.
Ja. Dann müssen wir vielleicht noch weitere Versionen anschauen, um das wirklich herauszufinden.
Na, das weiß ich jetzt nicht.
Genau.
Ja,
Dann Gesamtinterpretation.
einfach, würde ich sagen, mehr Stil als Philipp Scheidemann. Mehr triumphaler, theatraler.
Ja, ich finde es auf jeden
Nur die
Fall,
zweite Rede.
ich finde es tatsächlich, also bedachter auf jeden Fall. Also da hat sich jemand hingesetzt und hat, ja, ich denke hier mal ein bisschen über die Geschichte nach, was da passiert, ein bisschen tiefer auf jeden Fall. Genau, ein bisschen so auch sehr, sehr, ich weiß nicht, so geschichtlich ein bisschen argumentiert, und nicht nur idealistisch, wie es bei Schademann meiner Meinung nach schon eher ist.
Und damit würde ich sagen, haben wir eigentlich schon soweit aufgegessen und können zur Rechnung übergehen, wo wir zusammenfassend sagen, was wir aus dem Text gelernt haben, beziehungsweise was uns gebracht hat. Und da würde ich einfach mal anfangen. Kannst dann entscheiden, ob du Getrenntes machen willst. Schmeiß aber schon mal rein. Und zwar finde ich sehr spannend, dass es nicht unbedingt anscheinend darauf ankommt, wie irgendwas geschieht, sondern erstmal das und vor allem mit welchem bestimmten Hintergrund irgendwas passiert. Also objektiv, jetzt wenn ich beide Texte vergleichen würde, würde ich sagen, dass die Rede von Karl Liebknecht besser ist. Jetzt nicht vom inhaltlichen her, sondern vom theatralischen her. Aber trotzdem hat es nicht geklappt. Passiert es eben, aber eben nicht unbedingt wie. Und ich fand es auch spannend, dass je nachdem, wer berichtet, das vielleicht dann eben unterschiedlich, das hatten wir auch bei Scheidemann schon mal, dass dann eben unterschiedliche Versionen unterschiedlich dargestellt wird. Und das ist jetzt eine neue Erkenntnis, die ich jetzt hier aus dem Text gezogen habe, weil ich nämlich gelesen habe, dass in der DDR der Rede von Karl Liebknecht viel größere Aufmerksamkeit geschenkt wurde als der von Philipp Scheidemann. Und jetzt ist es ja im Prinzip eher andersrum. Je nachdem, zu welcher Zeit etwas aufgegriffen wird aus der Vergangenheit, das auch unterschiedlich gewichtet wird.
Ja.
Ja,
Ich,
was hast du gelernt? Da kannst du dich
Gott,
mal
das ist,
anschließen.
ja, also ich finde es interessant, so eine zweite Perspektive auf jeden Fall zu sehen. Wir haben einmal die Scheidemann, die auch so bekannt ist und so weiter. Und man sagt ja, also zu dieser Rede gehört immer dazu, weil das ja der Grund ist, dass die Philipp Scheidemann-Rede überhaupt gehalten wurde, dass Karl Liebknecht vorhat, die Räterepublik auszurufen.
Das
Und
stimmt, ja.
diese zweite Seite, so dieser Grund, so wovor praktisch Philipp Scheidemann Angst hatte, also vor dieser Rede ja praktisch, die zu lesen, finde ich, gibt also einen sehr, sehr starken Kontext auf jeden Fall. Und ich muss aber tatsächlich sagen, mir hat die Scheidemann-Rede ein bisschen besser gefallen,
Okay.
weil die war ein bisschen. Also ich habe die nicht so gut verstanden wie die Scheidemann-Rede. Vielleicht, weil sie durchdachter ist, vielleicht, weil sie mehr Stil hatte, aber die Scheidemann-Rede hat, der hat einfach nur gelabert und gesagt, ja, hier schön und das und nicht so und ein bisschen mehr und keine Ahnung was. Aber ja, deswegen, ich fand die tatsächlich auch ein kleines bisschen durcheinander. Ein bisschen, nicht wirklich. Aber sie ist auch nicht lang. Aber ich deckt auch viele Sachen ab. Ja, genau.
Ich fand lustig, dass du das gerade mit dem Grund gesagt hast, dass die Rede von Liebknecht eigentlich der Grund ist, dass Philipp der Scheidemann die Rede gehalten hat. Und also ich hab gehört, dass oder gelesen, dass Friedrich Ebert und die SPD eigentlich das monarchistische System so einigermaßen so konzensionell oder wie auch immer erhalten wollten, um sich das mit den alten Eliten nicht zu verscherzen. Und wenn man so will, und vielleicht, weil Philipp Scheidemann da ja so schnell rausgerannt ist und das dann einfach verkündet hat, also eben nicht die monarchistischen, sondern den Weg der Republik, vielleicht ist ja dann sogar Karl Liebknecht dran schuld, dass Deutschland eine Republik, oder dass Philipp Scheidemann die Republik ausgerufen hat. So.
Weißt du, was ich meine? Also dass er eigentlich dadurch...
Dass er die Demokratie in der Republik erschaffen hat, wenn man so will.
Ja.
Oder ausschlaggebend war dafür.
Ja, ah, krass.
Muss auch nicht sein. Meinst du, das ist ein Gedanke, der mir schnell gekommen ist?
Nee, aber ist schon irgendwo richtig. Ich meine, der Kaiser war wohl geflohen, deswegen weiß ich nicht, ob die ihn wieder zurückgeholt hätten, aber das ist...
Der Prinz war, ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt, aber der Prinz war irgend so ein Übergangs, der Kronprinz.
Ah, okay, ja gut. Ja. Das kann sein. Aber das ist für eine andere Zeit besser.
Ich glaube, Reichsvasall oder irgendwie sowas.
Was?
Ich kenne mich da nicht aus. Reichsvasall kann das sein? Ist nicht so wichtig. Ich würde sagen, das war Spargel schon mal Kuchen. Bis zum nächsten Mal für die Naschsüchtigen unter euch. Wir können noch für einen kleinen Nachtisch zwischen Tür und Angel dranbleiben, wo wir uns gegenseitig eine, warte und oft nicht mehr ganz ernste Abschlussfrage stellen.
Weißt du was? Ich wollte fragen, welche findest du überzeugender? Aber hast du praktisch schon beantwortet. Deswegen... Was ist deine Frage?
Ich sag dazu immer noch ein paar Sachen, okay? Also, ich war nicht dabei, ne? Vielleicht spontane Sachen zum richtigen Zeitpunkt, auch wenn es objektiv, wenn du es durchliest, vielleicht nicht so gut ist. Wenn du es zur richtigen Zeit und spontan machst, kann das trotzdem besser sein.
Ja.
Oder besser ankommen, so. Nicht besser sein, das klingt so absolut, aber halt... subjektiv einen größeren Eindruck machen.
Ja, ja.
Deswegen, es kann durchaus sein, dass auch wenn ich jetzt vorhin gemeint habe, dass es klingt für mich nach der besseren Rede, einfach weil die andere spontan war, das mehr Eindruck gemacht hat und vielleicht deswegen auch einen Einfluss hatte.
Ich meine, es war auch die erste Rede.
Nicht so. Stimmt, ja.
Das ist ja der Grund, warum er es gemacht hat. Er so, ja gut, dann mache ich es halt morgen. Nee, er wollte es ja auch als erstes machen.
Das hätte ich jetzt nochmal hin und planen, das nochmal ordentlich.
Ja, aber ich habe mir noch eine andere Frage überlegt, deswegen mach du erstmal und dann frage ich nochmal.
Okay. Was hat der Karl gesagt, als er gehört hat, dass Philipp der Erste war?
Der hat gesagt, scheiße, jetzt bringt es doch nichts, die Räte der Republik auszurufen, weil jetzt eigentlich alles schon fertig. Nee, keine Ahnung. Der hat gesagt, der hat sich wahrscheinlich nicht viel dabei gedacht und gesagt, naja, das wird schon irgendwie klappen. Wir gewinnen sowieso, deswegen ist es
wahrscheinlich nicht,
dass er es ausgerufen hat. Nee, was hast du da gedacht?
Also ich glaube, er hat als OG ausgerufen, wer hat uns verraten?
vielleicht die ganzen Flugblätter, die verteilt haben und die Massen an Menschen, die da schon hingelaufen sind.
Nee, gibt es ja
vielleicht
beraten, Sozialdemokraten.
Darauf geht es los. Ja. Nee, aber meine Frage ist, es gibt ja die ganz bekannte Zeile aus Philipp Scheidemanns Rede, das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen, es lebe das Neue, es lebe die deutsche Demokratie, Republik, sorry. Welcher Satz, denkst du, wäre hier der so bekannt geworden ist? Also wir haben ja immer einen Satz von einer Rede, ist ganz, ganz bekannt. Welcher Satz, denkst du, wäre in dieser Rede ganz, ganz bekannt?
Gibt es einen, der sehr bekannt ist?
Nein, aber genau, weil es keinen gibt, welcher denkst du, wen findest du am eindrucksvollsten? Welcher Satz?
Also ich finde eher die Zeremonie beeindruckend als Einsatz.
Mhm. Wahrscheinlich Parteigenossen, ich proklamiere die Freie Sozialistische Republik Deutschland. Also, ich meine, sehr
Ja.
einfach.
Ja, also ich kann nichts antworten. Ich weiß.
Aber vielleicht ist genau das der Grund, warum Scheidemanns Rede be bekannter ist.
Live-Demonstration, ja. Vielleicht, wir wollen an der Stelle, wo die Kaiserschnatte wehte, die rote Flagge der Freien Republik Deutschland hissen. Das ist doch gut.
Ja, das ist, finde ich, das ist auch gut. Daran habe ich auch gedacht.
Oh, nice. Ist es
Aber
dann
das war so der erste
nee.
Teil. Was?
Ist es dann schon eine objektive Einschätzung? Nee. Nee, nicht objektiv. Das laber ich. Egal. Reicht doch
Ich
wieder.
glaube, besser wird's nicht.
Noch einen kolossalen Busti von Konrad.
Und von Philipp.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.